NDR Info.
Zeitzeichen. Stichtag heute.
19. Oktober 439. Die Eroberung Karthagos durch die Vandalen.
Unbekannte Vandalen richteten im Fußballstadion großen Sachschaden an.
Die Düsseldorfer Rheinbahn sucht mit Hilfe einer Belohnung nach Vandalen.
Mehrfach kamen über Nacht jugendliche Vandalen und trampelten die Uferpflanzen nieder.
Und die Bahnpendler im nördlichen Ruhrgebiet bedanken sich immer noch bei den Vandalen, die einen Kabelschacht in Brand gesetzt haben.
Die Assoziation ist natürlich im Raum.
Bestätigt der Althistoriker Jan-Markus Kötter von der Universität Düsseldorf. Denn harmlose Zeitgenossen waren die antiken Vandalen sicher nicht, wie im 5. Jahrhundert ein Bischof aus Gallien im heutigen Frankreich berichtet.
Wo sie gewesen waren, da lagen unsere Landsleute tot, als Futter der Hunde. In Dörfern und auf dem Land herrschten Tod, Schmerz, Brand und Trauer. Ganz Gallien rauchte wie ein einziger Scheiterhaufen.
Die Vandalen waren so wenig harmlos wie alle anderen Völker der Spätantike. Goten, Sueben oder Alanen. So wenig wie die Römer selbst oder auch die Christen der damaligen Zeit. Da sucht 1400 Jahre später, während der Französischen Revolution, der Bischof von Blois ein Bild für die blinde Zerstörungswut der Jakobiner. Und in freier Assoziation nennt er diese Vandalismus. Nicht ahnend, dass er damit ein geflügeltes Wort in alle europäischen Sprachen pflanzt.
Inzwischen gibt es ja wohl kaum jemanden mehr, der sich als Nachkommen der Vandalen geschädigt fühlt, wenn der Begriff Vandalismus fällt.
Meint der Berliner Althistoriker Alexander Demand.
Von daher ist es zwar grundsätzlich abzulehnen, Völkernamen in herabsetzender Absicht zu gebrauchen, aber ein Begriff wie Vandalismus hat sich derartig rasch und derartig erfolgreich durchgesetzt, dass man ihn als plakatives Zeichen verwenden kann, auch wenn er den Anforderungen einer strengen historischen Kritik nicht unbedingt standhält.
Die germanischen Vandalen stammen irgendwo aus dem Gebiet des heutigen Polens. Genau weiß man es nicht. Warum aber kamen sie im Jahr 406 über den Rhein ins Römische Reich? Waren sie auf der Flucht vor den heranrückenden Hunnen?
Das ist eine Frage, die auch heute noch in der Altertumswissenschaft und in der Forschung zur Spätantike heiß diskutiert wird,
sagt Jan-Markus Kötter.
Möglichkeit Nummer eins, dass die Vandalen, genauso wie all die anderen Völker, tatsächlich mit Sack und Pack ins Römische Reich aufbrechen. Das heißt, mit Kindern, mit Frauen, mit Vieh, mit Hausrat und auf einmal im Römischen Reich stehen und tatsächlich dort dann auch bleiben.
Möglichkeit Nummer zwei. Ihre herausragenden Reiter werden ursprünglich als Hilfstruppen von den Römern über den Rhein gerufen und bleiben. Beides ist denkbar. Die Spätantike. Ost- und Westrom sind geteilt. Kaiser und Gegenkaiser in verwirrender Vielzahl, häufig minderjährige Kaiser, dominiert von ehrgeizigen Generälen, die um die Macht im Reich konkurrieren. Bürgerkrieg folgt Bürgerkrieg. Da kommen die Vandalen und Goten als Verbündete gerade recht.
Die Goten erscheinen zumindest in den Quellen immer wieder als der große Antagonist von den Vandalen. Weil Rom, beziehungsweise in dieser Zeit Ravenna, wo die weströmische Hauptstadt ist, es tatsächlich ganz gut versteht, diese beiden Volksgruppen immer wieder gegeneinander auszuspielen und gegeneinander ins Feld zu führen.
Irgendwo in Gallien, im heutigen Frankreich, werden die Vandalen Christen. Wo genau, ist unklar. Sie schließen sich aber nicht der römisch-katholischen Reichskirche an, sondern werden, wie die Goten übrigens auch, arianische Christen. Das heißt, sie schließen sich jener frühchristlichen Lehre an, die von der römisch-katholischen Reichskirche auf dem Konzil von Nikäa als Irrlehre verdammt wurde. Die Arianer glauben,
Gott und Jesus Christus sind nicht wesensgleich. Wenn Vater und Sohn wesensgleich wären, hätte man zwei Götter. Das verstößt gegen das Gebot des Monotheismus.
Zunächst spielt der christliche Deutungskonflikt zwischen Römern und Vandalen keine Rolle. Als landlose Wanderer ziehen sie von Dorf zu Dorf und leben vom Plündern. Anderes bleibt den Vandalen nicht übrig. Niemand will ihnen Siedlungsboden geben. und auf ihrem Weg nach Süden gelangen sie schließlich in die römischen Provinzen des heutigen Spaniens. Dort wird nun im Jahr 428 der Mann zum König, der wie kein anderer die vandalische Geschichte geprägt hat, Gaiserich.
Der tüchtigste aller Menschen und im Kriegswesen bestens geübt,
rühmt 100 Jahre später der byzantinische Geschichtsschreiber Prokop. Oder Malchios bewundert:
Mit seinen Aktionen ist Gaiserich stets schneller als ein anderer auch nur mit seinen Planungen.
Über 50 Jahre ist er König der Vandalen. Und ihm gelingt, was niemand zuvor geschafft hat. Eine Staatsgründung auf dem Boden des Römischen Reiches. Weit ruppiger klingt daher der römisch-gotische Geschichtsschreiber Jordanes.
Gaiserich war von mittlerer Größe. Er hinkte infolge eines Sturzes vom Pferd. Ein Mann von tiefen Gedanken, wortkarg, ein Verächter der Üppigkeit, jähzornig, habgierig, sehr darauf bedacht, die Völker gegeneinander zu hetzen und Hass zu erregen.
Die Beschreibungen wirken lange nach. Und noch 1960 kann man in den Propyläen der Weltgeschichte lesen:
Gaiserich war ein hinkendes, jähzorniges und gewalttätiges kleines Männchen.
Das ist das große Problem. Gerade Gaiserich ist eine der absolut zentralen Figuren der weströmischen und auch der generell römischen Geschichte des 5. Jahrhunderts. Über Gaiserich selbst, gerade auch über seinen Charakter, über sein Wesen, lässt sich eigentlich so gut wie nichts Brauchbares sagen. Das liegt daran, dass die Quellen von Gaiserich in weiten Teilen ein Zerrbild liefern.
Man könne den Vandalenkönig auch als cleveren Strategen verstehen, meint der Bielefelder Althistoriker Uwe Walter.
Gaiserich lernte von den Römern den Umgang mit ihnen, Diplomatie und Gewalt, Angebote und Forderungen miteinander zu verbinden, Verbündete zu gewinnen und Gegner auseinander zu dividieren.
Über Gaiserichs Motive im Jahr 429 mit seinem gesamten Volk von Spanien nach Nordafrika überzusetzen, über die Meerenge von Gibraltar, lässt sich nur spekulieren.
60 Jahre ist es bekanntlich her, dass jenes grausame und rohe Volk der Vandalen das Gebiet des bedauernswerten Afrika betreten hat,
schreibt der spätantike nordafrikanische Kirchenhistoriker Victor von Vita.
Als die Überfahrt aufgrund der Schlauheit ihres Anführers Gaiserich gelungen war, beschloss er, sein Volk zu zählen. Es fanden sich 80.000 Menschen.
Sollte diese antike Zahlenangabe stimmen, dann vollbringt Gaiserich mit der Überfahrt eine logistische Meisterleistung.
Die Vandalen fanden ein friedliches und ruhiges Gebiet vor und griffen die Schönheit des überall blühenden Landes mit ihren gottlosen Haufen an.
Afrika ist ein hochattraktives Ziel, muss es auch für die Vandalen sein. Afrika ist in der Spätantike wirtschaftlich unglaublich stark.
Es ist die Kornkammer des Römischen Reiches.
Hinzu kommt, dass Afrika sich in den letzten Jahren vor der Invasion durch die Vandalen zu einer Art Autonomieregion im Reich entwickelt hat. Wir haben mehrfach die Situation, dass von Afrika aus Aufstände gegen das weströmische Kaisertum in Ravenna ihren Ausgang nahmen. Und wir sehen immer wieder, dass Ravenna große Mühen hat, auf diese Herausforderungen zu reagieren. Und insofern liegt Afrika für Gaiserich nahe und ist ein lohnenswertes Ziel.
Späteren Gerüchten zufolge soll der römische Statthalter von Karthago, Bonifatius, die Vandalen sogar als Hilfstruppen gegen Rom nach Afrika eingeladen haben. Ein allerdings verdächtiges Gerücht, meint Jan-Markus Kötter.
Wir wissen, dass die Vandalen aus Afrika nicht mehr weggehen. Wir wissen, dass sie 439 Karthago erobern. Wie konnte es dazu kommen? Natürlich, der böse Bonifatius hat knapp 10 Jahre vorher die Vandalen nach Afrika eingeladen.
Gesucht wird also ein Sündenbock. Doch Vandalen als Hilfstruppen, so ungewöhnlich wäre das auch nicht.
Also, falls Bonifatius die Vandalen eingeladen haben sollte, wurde er die Geister, die er gerufen hatte, nicht mehr los. So viel ist klar.
Am 19. Oktober des Jahres 439 jedenfalls nehmen die Vandalen das große Karthago ein. Eine Schlacht gibt es nicht. Eher eine Besetzung, einen Überraschungskuh. Die antiken Quellen sind verblüffend schweigsam. Für Gaiserich aber beginnt mit diesem Tag eine neue Zeitrechnung. Das Jahr 1 des 100 Jahre währenden Königreichs der Vandalen.
Von Karthago aus kontrollierte man die nordafrikanische Küste und es brachte einen unglaublichen Prestigegewinn mit sich. Karthago ist für spätantike Verhältnisse eine Megacity.
Die wichtigste Stadt nach Rom und Konstantinopel. Und es dürfte die Römer beunruhigt haben, von Karthago ist es nur ein Katzensprung bis Rom. Und wieder taucht ein Gerücht in späteren Quellen auf. Die Kaiserwitwe Licinia habe Geiserich um Hilfe gerufen, weil man sie gezwungen hatte, den ungeliebten Nachfolger zu heiraten.
Diese Geschichte klingt nach Hofklatsch. Hier taugt eine intrigante Kaiserwitwe, die auch noch gegen ihren Willen mit dem neuen Kaiser verheiratet ist, sicherlich ganz gut als Sündenbock. Andererseits ist es durchaus plausibel, dass Licinia die Vandalen zu ihrer Hilfe ruft.
16 Jahre nach der gewaltlosen Besetzung von Karthago steht Geiserichs Heer im Jahr 455 vor den Toren Roms. Eine Delegation unter Papst Leo zieht den Vandalen entgegen.
Geiserich handelt mit den römischen Vertretern aus, dass er und seine Vandalen 14 Tage lang ungehindert, dementsprechend aber auch gewaltlos, durch Rom streifen dürfen und die Stadt systematisch plündern, aber eben ohne gewalttätige Exzesse.
So geschieht es. Und nach den Eroberungen von Karthago und Rom kann man sagen,
die Vandalen sind sicherlich keine Vandalen.
So wäre die Geschichte vom Reich der Vandalen eine grandiose Erfolgsgeschichte. Hätten wir da nicht den hasstriefenden Bericht des nordafrikanischen Bischofs Victor von Vita über ein dunkles Kapitel der Vandalengeschichte. Die brutalen Katholikenverfolgungen in Nordafrika.
Wie viele berühmte Bischöfe und namhafte Priester wurden damals von ihnen umgebracht, indem man sie auf verschiedene Art grausam folterte, damit sie auslieferten, was sie an Gold, Silber und Kirchengut besitzen. Geiserich rief solchen Schrecken hervor, dass die Unsrigen inmitten der Vandalen kaum zu atmen wagten.
In der Tat wirft Geiserichs Religionspolitik und vor allem die seines Sohnes Hunerich viele Fragen auf.
Gerade Nordafrika ist eine der am frühesten relativ flächendeckend christianisierten Regionen des Reiches. Ist eine Region, wo tatsächlich christliche Fundamentalisten en masse sitzen. Also wenn man sich da mal auch die Kirchenväterliteratur durchliest, da sitzen Spinner, macht man sich kein Bild von.
Über die zahlreichen christlichen Splittergruppen hinaus aber beherrscht die römisch-katholische Kirche Nordafrika. Und sie ist der natürliche Feind der arianischen Vandalen.
Geiserichs Religionspolitik scheint geprägt von der Abgrenzung gegenüber der römischen Umwelt, mit dem Ziel, ein vandalisches Selbstbewusstsein zu schaffen. Für die katholische Konkurrentin war in der neuen vandalischen Hierarchie kein Platz mehr.
So interpretiert der Bonner Althistoriker Konrad Fessing. Und Jan-Markus Kötter vermutet:
Ich glaube, hinsichtlich dann ihres Nachwirkens haben sich die Vandalen keinen Gefallen mit der Katholikenverfolgung getan. Das ist was bei den Goten immer unterbleibt, übrigens ja auch bei den Ostgoten.
Obwohl auch diese Völker Arianer sind, eignen sie sich 1400 Jahre später in der Französischen Revolution nicht als griffiges Bild für die blinde Zerstörungswut der Jakobiner.
Das einfach in dieser Zeit nicht funktionierte zu sagen, ihr haust ja wie die Westgoten, sondern es ist tatsächlich Assoziationen hervorrief zu sagen, ihr haust wie die Vandalen.
Zumal diese nach 100 Jahren Herrschaft in Nordafrika von den Byzantinern besiegt wieder im Dunkel der Geschichte verschwinden.
Im Zeitzeichen erinnerte Marfa Heimbach an die Eroberung Karthagos durch die Vandalen am 19. Oktober 439. Redaktion Hildegard Schulte.
NDR Info. Wissen, was die Welt bewegt.